Petrus, hast du mich lieb? Ich denke, dass wir alle diese Stelle kennen, in der Jesus den Petrus fragt, ob er ihn liebt. Nachlesen können wir das im Johannesevangelium im Kapitel 21 in den Versen 15 bis 17. Ich lese vor, wenn sie eine Bibel dabei hat, da schlägt sie wieder auf und liest mit. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm: Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab zur Antwort: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm: Weide meine Schafe. Da stehen sie nun, die Jünger, die Netze voller Fische. Ein Kohlenfeuer, das brennt bereits. Der Grill ist fertig und die Brotfladen, die sind schon gebacken. Erst vor kurzem waren sie aus Jerusalem wieder an den See Genezareth zurückgekehrt, da sie beschlossen hatten, wieder in ihrem alten Beruf als Fischer zu arbeiten. An diesem Morgen, da trafen sie nun auf Jesus, den Auferstandenen. Nach einer erfolglosen Nacht, als sie erfolglos auf Fischfang waren. Der impulsive Petrus daraufhin springt direkt ins Wasser, um zu seinem geliebten Herrn zu eilen. Nun sitzen sie da und essen. Als sie fertig waren, folgt eben diese Szene, der Jesus den Petrus dreimal fragt, ob er ihn liebt. Ich denke, Petrus trieb es die Schamesröte ins Gesicht, als er daran zurückträgt, dachte, wie großmäulig das er zuvor doch war. Wenn alle fliehen, ich bleibe und kämpfe. Und was war kurz drauf? Den da, den kenne ich gar nicht. Und das dreimal. Die entscheidende Frage, wenn Menschen mit Jesus zusammenkommen, die ist nicht die: Was bringst du mit? Wie erfolgreich war dein Fang? Oder was kannst du, was hast du? Die wirklich wichtige Frage im Leben eines Christen, die Jesus interessiert, ist: Hast du mich lieb? Die ersten beiden Male, als Jesus den Petrus fragte: Liebst du mich? Da benutzte er das griechische Verb agapao. Die Agape-Liebe bezeichnet eine göttliche Liebe oder eine von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. Petrus traute sich aber nicht, mit demselben Wort zu antworten. Das ist so ein Nachteil der deutschen Grammatik, der deutschen Sprache. Wir haben dafür einfach nicht diese Vielfalt von Worten. Wir haben nur ein Wort für Liebe. Im Griechischen unterscheidet sich das in drei Formen: die Agape, die Eros und die Phileo-Liebe. Ich denke, jeder von euch hatte Vorstellungen, was mit Eros gemeint sein könnte. Das wollen wir gar nicht weiter vertiefen. Die Phileo oder auch Philea genannte Liebe, das ist die sogenannte Bruderliebe. Also vereinfacht ausgedrückt handelt sich es bei der Agabeliebe um die göttliche Liebe. Und die Eros und die Phileo-Liebe sind Formen der menschlichen Liebe. Wenn wir das wissen, dann verstehen wir vielleicht auch etwas besser, wieso Jesus den Petrus dreimal dieselbe Frage gestellt hat. Die ersten beiden Male fragt Jesus nach der göttlichen Liebe und Petrus antwortet eher zurückhaltend und unverbindlich: Ja, ich hab dich lieb. Als Jesus zum dritten Mal fragte, benutzte er auch das Wort für brüderliche Liebe. Er kam Petrus auf Augenhöhe entgegen. Ich denke, Petrus hat erkannt, wie viel wert seine Liebesbeteuerung gewesen waren. Er hatte seine dunkle Seite in sich erkannt und wie wankelmütig doch das menschliche Herz ist. Sind wir doch mal ehrlich zu uns selbst. Finden wir uns da nicht alle ein Stück weit in Petrus wieder? Keiner von uns hat solche Liebe, die alles gibt für den Herrn und sich selbst dabei vollkommen aufgibt. Petrus war sich sehr wohl des Unterschiedes bewusst, nach welcher Liebe Jesus fragte. Aber er hat gelernt, sich selbst vorsichtiger einzuschätzen. Und Jesus akzeptiert das, indem er sich zu ihm herunterbeugt und ihn in seiner wankelmütigen Liebe annahm, zu der wir eben alle nur mal fähig sind. Er kommt uns entgegen und nimmt das Wenige, was wir ihm zu bieten haben. Das Wunderbare aber ist, dass er sich niemals ändert in seiner Liebe. Diese göttliche Agabeliebe, die alles gibt, rückhaltlos sich selbst aufgibt für den anderen und von der wir im 1. Korinther 13 lesen können. So, jetzt denkt vielleicht so mancher, na das ist doch toll, ich bin halt so wie ich bin und Gott liebt mich trotzdem. Prinzipiell stimmt es ja. Aber sollen wir uns tatsächlich nur damit zufrieden geben? Können wir unsere Liebe nicht erst richtig beweisen, indem wir uns Jesus im Dienst zur Verfügung stellen? Deshalb auch die dreimalige Aufforderung an Petrus: Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Können wir diesen Dienst aber nicht erst dann richtig ausführen, wenn wir immer mehr weg von dieser menschlichen Phileo-Liebe kommen, von dieser allzu menschlichen Liebe, die heute so, morgen so und in den nächsten 5 Minuten wieder ganz anders aussehen kann. Immer abhängig von den Umständen, ob es mir gerade gut geht oder nicht. Sollte unser Bestreben nicht eher darin liegen, immer mehr diese Agabeliebe zu erreichen, nach der Jesus Petrus die ersten beiden Male gefragt hat. Wenn das Bestreben des Vaters ist, dass wir immer mehr in das Bild des Sohnes verändert werden sollen, dann beinhaltet es auch, dass wir uns immer mehr nach dieser Agabeliebe ausstrecken sollen. Den Herrn mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele zu lieben und den Nächsten wie mich selbst. Und es geht eben nur mit dieser göttlichen Liebe. Wenn wir das aus eigener Kraft heraus versuchen wollen, aus unserer kümmerlichen menschlichen Liebe heraus, dann werden wir merken, wie schnell unsere Anstrengungen zum Scheitern verurteilt sind. So wie eben auch Petrus das sehr schmerzlich erfahren hat. In Johannes 17, Vers 26 lesen wir: Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus möchte also, dass diese göttliche Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, auch in uns ist. Und schon ist es vorbei mit dem bequemen Zurücklehnen. Ohne diese göttliche Liebe in uns ist der Glaube nur ein Fürwahrhalten von Grundsätzen. Das bedeutet, es ist ein reiner Verstandesglaube und letztendlich ein toter Glaube, dann, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Aber kann ich es deswegen auch umsetzen? In 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3, da lese mir: Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließ meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Mal ganz abgesehen davon, dass es wirklich anstrengend ist, ohne Liebe solche Tage zu verbringen, all meine Habe den Armen zu geben, meinen Leib zu verbrennen. Selbst wenn ich aus welcher Motivation heraus auch immer zu so etwas fähig wäre, so wäre es doch für Gott dennoch nichts. Hier steht auch, dass selbst wenn ich so einen Riesenglauben hätte, dass ich tatsächlich Berge versetzen könnte, aber ich hätte keine Liebe in mir, dann bin ich vor Gott nichts. Vor den Menschen stehen wir vielleicht da als Glaubenshelden und werden bewundert, wie toll unser Glaube ist, aber vor Gott gilt es alles nichts. Ich habe hier jetzt mal ein Bild. Ich hoffe, das funktioniert. Soll uns etwas helfen, das zu verinnerlichen, um was es jetzt geht. Sehen wir uns das Bild doch mal genauer an. Wir sehen hier eine klitzekleine Kapelle in einer kalten, winterlichen Umgebung, in der Schneelandschaft. Aus der Kapelle strömte warmes, einladendes Licht und vermittelt auch ein Gefühl von Wärme. Wären wir dort in der Gegend als Spaziergänger unterwegs, wäre das doch ein Ort, da würde man gern hingehen, oder? In dieser Kälte und Dunkelheit ist das ein Ort von Licht und Wärme. Und genau so ein Ort sollten wir sein in dieser verlorenen, gefühlskalten, feindseligen und immer egoistischer werdenden Welt. Ein Ort, der die Menschen einlädt, dorthin zu kommen und dort zu verweilen. Aber nicht, weil sie dort die Uwe, die Ulla, die Rose, den Josef oder wen auch immer treffen, sondern weil sie dort Sehnsucht nach Jesus bekommen sollen, weil sie durch die Liebe Jesu spüren und Verlangen danach bekommen, dies auch zu haben. Das kann aber nur gelingen, wenn wir durchdrungen sind vom Heiligen Geist, der allein die Agape-Liebe in unseren Herzen anzünden und beleben kann. In 1. Korinther 12, Vers 31 steht, dass allein der Heilige Geist uns den Weg zu dieser Liebe weisen kann. Eben diese Liebe, die größte aller Geistesgaben ist, nach der wir streben sollen. Wenn unsere Herzen so erleuchtet sind durch den Heiligen Geist, dann sind wir solch ein Ort, von dem die Menschen angezogen werden. Ohne dass wir groß Worte machen müssen, ohne Anstrengungen unsererseits. An der Stelle fällt mir ein Zitat ein von der Corrie ten Boom: Verkündige das Evangelium immer und überall und wenn nötig, verwende Worte dazu. Sind wir nicht erfüllt von dieser Liebe und versuchen, die guten Taten aus eigener Kraft heraus zu vollbringen, dann sind wir nichts weiter als schöne, verputzte Fassaden. Von vorne vielleicht schön anzusehen. Da habe ich jetzt auch mal ein Beispiel mitgebracht. Welches nehmen wir da? Einfach so eine Fassade. Mit so einer Fassade zeigen wir uns den Menschen auf eine Art und Weise, wie wir gern gesehen werden wollen. Noch ein anderes Beispiel. Auch so kann unsere Fassade aussehen. So, aber was ist, wenn wir hinter die Fassade schauen? Sieht es dann vielleicht so aus, Bild kenne ich vielleicht eigentlich aus dem Hitchcock-Film. Moment, das war jetzt zu schnell. Norman Bates. Aber ohne jetzt da weiter drauf einzugehen, was ist hinter den Fassaden oft? Nichts. Gott möchte aber nicht, dass wir nur Fassaden sind. Er selbst will in uns Wohnung nehmen und unser ganzes Sein und Denken füllen. Denn nur dann, wenn wir von solcher Liebe erfüllt sind, werden wir lernen, Gott mehr zu lieben als die uns oft allzu leicht umgangene Sünde. Wenn ich von dieser Liebe erfüllt bin, dann lässt mich das erkennen, dass die Gebote nicht schwer sind, da ich aus Liebe gehorsam sein möchte und nicht aus Angst vor Strafe. Diese Liebe, die befähigt mich dazu, die Sünde abzuwählen und der Heiligung, der Heiligkeit nachzujagen. Wenn wir aus eigener Kraft versuchen, gehorsam zu sein und die Gebote zu halten, dann wird mich das vielleicht sogar krank machen oder ich werde entmutigt aufgeben, weil ich merke, dass ich es nicht schaffe. Je mehr ich mich darauf konzentriere, ich darf nicht sündigen, ich muss die Gebote halten, desto mehr wende ich die Augen von Gott selbst weg. Das ist eine Aussage, über die wir kurz nachdenken sollten, bevor jetzt vielleicht der Aufschrei von einigen kommt. Wenn ich mein Augenmerk total auf das Einhalten der Gebote richte, wenn mein Denken nur darum kreist, dann laufe ich Gefahr, aus eigener Kraft, sprich aus eigenen Werken zu versuchen, gerecht zu werden. Und dann gilt das, was wir in 1. Korinther 15, Vers 56 lesen. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Die Sünde wird also durch das Gesetz immer mehr Kraft über uns bekommen. Das wusste schon Paulus, als er im Römerbrief schrieb, Kapitel 7, die Verse 17 bis 19. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen des Guten finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Dank sei Gott durch Jesus Christus. Das ist die Antwort, wenn ich den Fokus auf Christus richte und darauf in dieser göttlichen Liebe hineinzuwachsen, dann wird der Rest wie von selbst kommen. Die Früchte des Geistes, die werden ganz automatisch anfangen zu wachsen, ohne Anstrengung unsererseits. So wie sich auch ein Apfelbaum nicht anstrengen muss, Äpfel wachsen zu lassen. Er braucht nur Wasser zum Gedeihen. So wie wir die Quelle lebendigen Wassers brauchen, um zu gedeihen. Weiter in Vers 24 lesen wir: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Von einem Psychologen habe ich gehört, dass gerade viele Christen Probleme mit Zwangsneurosen haben, weil sie aus eigener Kraft heraus versuchen, alles richtig zu machen und darüber dann irgendwann ein zwanghaftes Verhalten entwickeln oder in Psychose verfallen. Es ist der Widersacher, der uns dahin bringen will, im religiösen Eifer zu versuchen, die Gebote zu halten. Doch durch den ständigen Versuch und das Scheitern bringt uns das in unserer Scham, die wir dann empfinden, eher weg von Gott als zu ihm hin. Das ist nicht der Glaube, den Jesus versprochen hat, der uns frei machen soll, sondern ein Glaube, der krank macht. Spätestens, wenn unser Leben in eine echte Lebenskrise gerät, dann zeigt sich, ob ich ein Mitläufer bin, der einfach nur mitmacht, oder ob ich einer bin, der Gott wirklich kennt. Ich möchte hier mal zwei Bibelstellen betrachten, anhand derer ich diesen gelebten Unterschied aufzeigen will. Bitte lest in eure Bibel mit, wenn ihr sie dabei habt. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 5. Wer aber Gottes Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ich lese nochmal vor. Lasst ihn bitte mal genau auf euch wirken. Wer aber Gottes Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Jetzt haben wir zwei mögliche Möglichkeiten, das zu betrachten. Der Christ ohne Liebe in sich, der liest, ich muss sein Wort halten, dann ist die Liebe Gottes in mir. Sprich, es hängt von mir und meinen Leistungen ab, dass ich Gottes Liebe erfahre. Das hört sich sehr anstrengend an. Hinzu kommt, wenn ich mal wieder versage, dann schlussfolgere ich daraus, ja, ich kann Jesus nicht lieben, sonst würde ich das doch nicht tun. Demnach kann ich kein echter Christ sein. Und es kann mich in die Depression führen. Der Liebende liest, weil in mir die Liebe Gottes wohnt, bin ich fähig, die Gebote zu halten. Ohne Angst und Leistungsdruck halte ich die Gebote aus Liebe. Das ist ein völlig anderer Ansatz, wie wir vielleicht bemerken werden. Und diese zweite Betrachtungsweise hört sich überhaupt nicht anstrengend an. Die zweite Stelle ist 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Der lieblose Christ verdreht hier jetzt wohl die Augen. Was? Gebote halten ist nicht schwer. Das ist das Schwerste, was es gibt. Das ist sogar unmöglich. Viel Spaß mit der Bergpredigt. Der liebende Christ, der gelernt hat, dass Gott ihn liebt, weil er ist und nicht, weil er tut. Denke mal an Petrus zurück. Der liest, denn dies bewirkt die Liebe Gottes in mir, dass ich seine Gebote halten kann. Und dann sind seine Gebote nicht schwer. Was unmöglich ist bei den Menschen, das ist möglich bei Gott. Das kommt hier zum Tragen. Natürlich wird auch der liebende Christ immer wieder mal fallen. Und natürlich soll es uns, nein, es muss uns immer eine Not machen, wenn uns die Sünde überrannt. Wir dürfen das niemals auf die leichte Schulter nehmen, denn Gott hasst die Sünde. Aber der liebende Christ wird im Gegensatz zum lieblosen Christen nicht daran zerbrechen. Denn er nimmt die Verheißung in Anspruch aus 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In einem Lobpreislied heißt es, the safest place in the middle of the flame. Zu Deutsch, der sicherste Platz ist im Zentrum des Feuers Gottes. Dieses Feuer verbrennt unseren ganzen Ballast, der uns beschwert und der uns hindert, ungeteilte Gemeinschaft mit meinem Gott zu haben. In eben diesem Zentrum des Feuers bleiben nur Gott und ich übrig. Bist du bereit, dich darauf einzulassen? Liebe muss gelebt werden. Wenn jemand liebt, dann kennt man den anderen bis in sein Innerstes. Haben wir solch ein Verhältnis mit Jesus, dass wir Gott unser Innerstes offenbaren? Und haben wir das brennende Verlangen, Jesus immer mehr zu erkennen und zu lieben? Macht es mir noch eine Not, wenn ich vom Kreuzestod Jesus höre oder ich vielleicht bemerke, dass es mich innerlich sogar kalt lässt? Natürlich ist es nicht so einfach, von dieser Liebe erfüllt zu werden. Es ist nicht so, dass ich anfange zu beten, Heiliger Geist, erfüll doch mein Herz mit Liebe. Und schon fange ich an zu brennen. Schön wäre es, wenn wir so einen Schalter hätten, den wir umlegen können. Es liegt an uns, wie tief dieses Verlangen uns ergreift, Gott immer näher zu kommen. Es kann uns nur gelingen, wenn wir anhalten im Gebet, immer weiter darum flehen und wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn wir uns immer wieder vor Augen stellen, was für eine Liebestat unser großartiger Gott am Kreuz für uns vollbracht hat. Mit dem Blick auf Golgatha, auf unseren Herrn, der dort blutend und voller Schmerzen, einsam und verlassen am Kreuz hing, eben wegen unserer Schuld. Ich denke, das können wir auch mit dem Bild etwas zu versuchen zu visualisieren. Spurgeon schreit zu dem Thema: Er ließ sich tief herab für uns. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er regiert im Himmel mit dem Vater. Es bedeutet für die Engel Glückseligkeit, ihm Anbetung darzubringen. Jeder Seraph war beglückt, wenn er von ihm einen Befehl erhielt. Die himmlischen Heerscharen beten zu seinen Füßen an. Es fehlt ihm nicht an himmlischen Wesen, die ihn loben, noch fehlte es ihm an dienstbaren Geistern. Legionen von Engeln warteten auf seinen Befehl. Aber nicht allein die himmlische Gewalt lag in seiner Hand, er war auch Herr aller irdischen Kräfte. Es gab nichts, was ihn noch hätte herrlicher machen können. Alle Dinge waren sein. Und dieser Gott, dieses ewige Wesen, er, der vor Ewigkeit her bei dem Vater war, an dem der Vater unendliches Wohlgefallen hatte, dieser Gott sieht auf die Menschheit mit Augen der Liebe herab. Er, der in Bethlehems Krippe zur Welt kam, arm und verachtet, verfolgt, bespuckt und geschlagen. Er, der gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, war und ist eins mit Gott, dem Vater. Dieselbe Person, der im Himmel alle Heerscharen zu Füßen liegen, lässt uns diese Wahrheit in der tiefsten Seele bewegen, dass es Gott selbst war, der vom Himmel herabstieg, um uns aus dem Verderben zu erretten. Er war wahrer Gott, der uns mit ewiger und unendlicher Liebe umfing. Wie oft habe ich diesen Gedanken in meinem Herzen bewegt, aber ich bin nie imstande gewesen, ihn so zum Ausdruck zu bringen, wie ich es gewünscht hätte. Diese Liebe trieb ihn, aus dem Himmel herabzukommen, um solch unwürdige Rebellen, wie wir es waren, zu retten und zu erlösen. Welch erstaunliche Herablassung ist es doch, dass der Gott, der alle Dinge ins Dasein rief, die Gestalt eines seiner Geschöpfe annehmen sollte. In seiner Menschwerdung stieg unser Retter in die tiefsten Tiefen der Demut hinab. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus nicht etwa nur ein unsterblicher Geist war, sondern dass er einen richtigen menschlichen Körper angenommen hatte, der hungern, leiden und in den Tod gegeben werden konnte. Welch eine Herablassung Gottes! Ich muss diesen Gegenstand dem weiteren Nachdenken eurer stillen Stunden überlassen. Verweilt dabei mit tiefer Ehrfurcht. Ich bin überzeugt davon, dass kein Mensch auch nur annähernd eine Ahnung von der großen Herablassung Gottes hat. Und dann lasst uns auch nicht vergessen, dass für ihn dazugehörte, die Gestalt derjenigen anzunehmen, die gegen ihn gesündigt hatten. Ich könnte mir viel leichter vorstellen, dass er die Gestalt solcher Geschöpfe angenommen hätte, die nie gefallen sind. Aber hier sind Menschen, die sich in Auflehnung gegen Gott befanden, und doch lässt sich der Herr nicht anhalten, gerade ein solcher Mensch zu werden, damit er uns von den Folgen unserer Rebellion erlösen und uns in die Reinheit zurückbringen konnte, zu der wir ursprünglich geschaffen worden waren. O, welch eine Tiefe, ist alles, was wir sagen können, wenn wir uns in diese Liebe versenken. Soweit Spurgeon, der uns hier die genaue Anleitung liefert, wie wir es schaffen können, von der Phileo-Liebe in die Agape-Liebe verändert zu werden. Im Nachsinnen über Gottes Wort, die Wesensart Christi, über seine Liebestat am Kreuz, darin erfahre ich Veränderung. Je mehr ich darüber nachdenke, was es ihn gekostet hat, desto mehr wird der Heilige Geist mir diese Liebe offenbaren. Und das wird dann mein Innerstes verändern. Mein Christsein wird vom Verstandesglauben zur Herzensangelegenheit werden. Das Maß der Liebe, die wir für Jesus haben, ist auch der Gradmesser für die Liebe, die wir für unsere Mitmenschen haben. Je mehr ich Jesus liebe, umso leichter fällt es mir, meinen Nächsten zu lieben. Und zwar ohne, dass ich mich dabei verbiegen muss, sondern weil ich gar nicht anders kann. Je größer die Liebe zu meinem Erretter ist, umso größer werden die Segensströme sein, die von mir ausgehen werden und es sogar ganz ohne Anstrengung. Dann kann ich sogar meine Feinde lieben, ohne zu heucheln. Wenn ich ständig Mühe damit habe, Menschen um mich herum zu lieben, oder sogar, wenn sie mir bestenfalls einfach nur egal sind, wenn ich dauernd Groll in mir habe, dann sollte ich vielleicht mal eine ehrliche Prüfung meiner Liebesbeziehung zu Jesus in Betracht ziehen. Ich hoffe, dass jeder von euch schon Momente hatte oder hoffentlich immer noch hat, in denen euch das Herz vor Liebe zu Jesus übergeflossen ist. Denkt doch mal an eine solche Situation. Konntet ihr in einer solchen Situation für irgendjemand Groll empfinden? Fließt oder floss da euer Herz nicht über voller Liebe, auch für solche Menschen, die euch Mühe machen? Wie sehr liebst du mich? Liebst du mich mehr als jene? Vielleicht steht Jesus heute vor dir und fordert dich auf, deine Liebe zu ihm zu überdenken. Und wenn du tatsächlich feststellen solltest, dass deine Liebe zu deinem Herrn vielleicht eher nur als mittelmäßig zu bezeichnen ist, dann darfst du ihm das gerne sagen. Und ihn auch darum bitten, dass er das Glimmen in deinem Herzen durch den Heiligen Geist wieder zu einem mächtigen Feuer entfacht. Und wenn das unser aufrichtiger Herzenswunsch ist, dann dürfen wir sicher sein, dass Gott dieses Gebet zu 100% erhören wird. Im Jakobusbrief steht: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Hier geht es zwar um Weisheit, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir an dieser Stelle genauso gut das Wort Liebe einsetzen können. Dann werden wir erleben, wie viel trotz Anfechtung und Nöten unser Glaube uns Flügel verleihen kann. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, denn Jesus hilft mir tragen. O gebe der Herr doch, dass ich ihm auf sein Fragen mach, meine Liebe, eben mit dieser Agabeliebe immer mehr antworten kann. Amen.